Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Renaud Capuçon gehört zu den gefragtesten Geigern unserer Zeit, der gleichermaßen für Solokonzerte wie für Kammermusik brennt. Für sein aktuelles Album hat er Werke von Richard Strauss ausgewählt und Strauss-Musik wird auch einen Schwerpunkt in unserem Gespräch bilden. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit für unseren Podcast gefunden hat und begrüße ganz herzlich Renaud Capuçon. Hallo Renaud.
Hallo.
Renaud, jetzt würde mich erstmal interessieren, die Musik und du, wie seid ihr zueinander gekommen und wie hast du die Geige als Instrument entdeckt?
Ja, das ist eine alte Geschichte. Ich habe erstmal die Musik gehört in einem Festival in Les Arcs. Das ist ein Ski-Resort in Frankreich. Mhm. Und zwar, das war eine Akademie im Sommer und Konzert im Winter. Und meine Großeltern haben ein Haus in der Nähe von Les Arcs und meine Eltern haben mir zum Konzert gebracht. Ich habe Musik gehört, ich war 3-4 Jahre alt. Und diese gleiche Zeit in Chambéry habe ich einen Kurs eine Frau hat Klavier gespielt und ich habe gesungen oder so. Das war eine Education für Musik. Mhm. Und meine Mutter hat diese Frau gefragt, welche Instrumente können unser Sohn machen? Und diese Frau hat gesagt, ja, er hat eine sehr gute Uhr. Ich denke, Geige würde toll sein. Und dann spiele ich Geige. Mhm. Das ist ein bisschen komisch, ein bisschen lustig und eine Chance, ja klar, weil Geige ist mein Leben, ganzes Leben. Aber die Geschichte ist nicht, dass ich habe Mendelssohn-Konzert mit Milstein gehört und geweint und gesagt, oh, ich möchte Geige spielen. Leider nicht für mich, sonst ich liebe Milstein. Aber das war ein bisschen mehr pragmatisch. Und dann habe ich gerade nach dieser Discovery mit Geige, habe ich wirklich geliebt, zusammen mit anderen zu spielen. Und ich habe in Les Arcs erstmal die Stück von Kammermusik gehört, so viel Brahms, Beethoven, Schubert. Und ich denke, meine Liebe für Kammermusik kommt von dieser Zeit.
Ja, genau. Also du bist ja nicht nur ein sehr gefragter Solist, sondern spielst sehr viel Kammermusik, auch mit deinem Bruder zusammen.
Ja, wir haben viel mit Goethe gespielt, viel. Dann eine große Pause gemacht, weil das war zu viel. War zu viel, nur mit die Brüder zu sein und immer, die Brüder sind dort und da. Und jetzt, nach dieser großen Pause von ein bisschen mehr als 10 Jahren, jetzt glauben wir, es ist die Zeit, zusammen normal zu spielen. Und von dieser Saison und nächstes Jahr werden wir Brahms Double noch zusammenspielen, nach 100 Mal gespielt. Beethoven Triple mit Martha Gerich und ein paar Kammermusik. So, das ist sehr schön.
Mhm. Dein Bruder Gauthier Capuçon ist auch ein sehr gefragter Cellist. Ich denke, dass ihr wahrscheinlich schon in sehr jungen Jahren viel zusammen gespielt habt. Hat man da einen Vorteil, wenn man schon Geschwister hat, mit denen man immer zusammen spielen kann?
Ja, das war ganz einfach, weil er ist 5 Jahre jünger als ich. Ich habe Geige gefragt. Ich war 4, dann er hat auch angefangen Cello, er war 4 oder 5 und wir haben zusammen gespielt, wann er war vielleicht 13 oder 12. So, ich war schon in Paris Conservatoire und dann haben wir viel gespielt. Und das war immer einfach, immer sehr schön und viel Energie, keine Konkurrenz, nur Emulation. Mhm. Das war wirklich wie eine Conte de Fée. Und dann die Firma Platten und die Promoter hat viel gefragt für die Brüder. Und nach 10 Jahren haben wir gedacht, ja, es geht genug, machen wir jede unsere weg und dann jetzt spielen wir nochmal zusammen.
Du hast ja bei absoluten Größen studiert. Gérard Poulet, denke ich, ist in Frankreich wirklich so ein Name wie Anne-Sophie Mutter in Deutschland oder so wahrscheinlich. Dann später auch Thomas Brandis und Isaac Stern gehört zu deinen Lehrern. Wer hat dich da besonders geprägt? Was würdest du sagen? Von wem hast du besonders viel über Musik gelernt?
Ja, meine erste Lehre war Vida Reynolds. Und sie war meine Lehre ich war 8 bis 20. So, sie war wirklich meine Lehre für die große Zeit. Und Vida Reynolds war eine Studentin von Carl Flesch, Yvan Galamian, Georges Enesco und Ephrem Zimbalist. So, das ist wirklich unglaublich. Und ich habe für mehr als 12 Jahre mit sie geübt. So, sie ist wirklich meine Maître, mein Lehrer. Ich habe mit ihnen alle gelernt, der Ton, der Position, die Kontraktion, alles. Dann in Paris mit Gérard Poulet im Konservatoire habe ich viel gelernt auch, weil er ist ein super Prof von Konservatoire in dieser Zeit. Er hat eine fantastische Klasse. Und ich habe mit ihnen gelernt, die Disziplin, viel Repertoire zu lernen und viel, viel Sachen. Dann in Berlin mit Thomas Brandis war noch eine andere Zeit, weil ich habe alle diese Stücke nochmal studiert. Und ich erinnere diese erste Unterricht mit Brandis in Berlin. Ich habe Brahms Konzert gespielt für ihn. Mhm. Und nach 3 Seiten hat mir gestoppt und gesagt, was spielt denn Oboe dort und was spielt der Klarinett? Und ich hatte keine Ahnung. Mhm. Wo ist deine Orchestermusik? Keine Ahnung. So hat er gesagt, okay, komm nächste Woche und bitte lernen Sie die Orchesterpart. Und das war für mich eine fantastische Zeit in Berlin. Ich habe fast jedes Konzert von der Berliner Philharmoniker gehört. Ich habe viele Freunde gehabt, wie Daniel Harding, das war meine beste Freunde und schon danach er ist meine Witness for my wedding, so he's one of my best friends. Aber ich habe viel, viel Leute getroffen in Berlin und auch Claudia Abbado und Daniel Barenboim. So diese Zeit zwischen 95 bis 97 war sehr, sehr wichtig für mich. Und dann mit Isaac Stern in Verbier, das war nur eine Sommer, das war auch sehr unglaublich für mich, weil er war eine diese große Figur von die Geige und mit seiner Autorität und seinem Aura. Wir waren 10 junge Geiger dort und ja, das war wirklich eine sehr wichtige Zeit für mich. Ich habe viel gelernt von ihnen und ich war sehr überrascht und sehr impressed bei seiner Autorität, musikalische. Ja, so ich hatte viele Chancen mit all diesen Lehrern und habe ich auch mit viel anderen Leuten geübt oder gearbeitet und gerade in Berlin nach dieser Studien mit Brandis habe ich Claudia Abbado getroffen und dann den Gustav Mahler Konzertmeister zu sein für 3 Jahre.
Hat dich Claudio Abbado auch musikalisch sehr beeinflusst? Gibt es da etwas, was dich besonders geprägt hat?
Ja, klar. Ich habe mit ihm viel gelernt. Zum Beispiel, ich hatte ein Konzert mit Bergkonzert, der Concerto à la Mémoire d'un Ange. Mhm. Und das war mein erstes Mal zu spielen mit Orchestre National de France. Das war ein Debüt. Ich war sehr nervös. So, ich habe den Claudio Abbado gefragt, kannst du vielleicht mir helfen? Und er hat gesagt, ja, klar, kommst du in meine Wohnung. So, jetzt, wenn ich erinnere, diese Zeit, das war komplett verrückt. So, ich habe einen Bus genommen zu seiner Wohnung in Berlin und für fast 2 Stunden hat er die Partitur mit mir geübt und gesagt, alle diese Sachen, hier, du musst versichern mit der Tuba und hier mit den zweiten Geige, er kommt, das war so interessant und er war so, ich habe mit ihm viel, viel gelernt und in diesen 3 Jahren.
Ich glaube, das Besondere an Abbado war ja auch, dass er ganz anders als Herbert von Karajan davor eben nicht so eine erreichbare Autorität war. Ne? Also Claudio Abbado hat sich, glaube ich, so als Primus inter pares verstanden. So nach dem Motto, wir sind alle Kollegen und ich kann auch viel lernen. Da gibt es nicht so diese Hierarchie bei ihm. Ne?
Ja, das war eine andere Generation. Aber wenn du sprichst mit Anne-Sophie Mutter, sie hat eine wunderbare Zeit mit der Karriere auch ja. In eine andere Way. Aber ja, Abbado war... wirklich, er hat geliebt diese Zeit mit jungen Leuten. Jeden Sommer für fast 30 Jahre hat er diese Zeit genommen mit jungen Orchester, Orchester de la Communauté Européenne und dann Gustav Mahler Jugendorchester. Und das war sehr wichtig für ihn. Und toll für uns.
Ja, das denke ich. Hattest du in deiner Jugend bestimmte Vorbilder, bestimmte Geiger, die du besonders verehrt hast?
Ja, erst war, ich denke, Milstein und Menuhin, Christian Ferras, Arthur Grumiaux. Leider habe ich nur Milstein nie getroffen, Ferras war tot nach vorne und Grumiaux auch. Aber Menuhin habe ich getroffen, ich habe für ihn gespielt. In 98 habe ich für ihn gespielt und er hat mir eingeladen, ein Mozart-Konzert zu spielen mit ihm in 99 in Paris. Aber leider ist er gestorben 3 Tage nach vor dem Konzert. So, das war wirklich ein Albtraum für mich, nicht mit ihm zu spielen. Aber wir haben dieses Konzert für ihn, seine Memoir. Und ja, ich erinnere die Treffen mit Menuhin, ich erinnere seine Augen, blaue Augen, so. Und er war so nett, so. Er hat mir gehört und ein paar Sachen gesagt und gesagt: Ja, ich freue mich, zusammen zu spielen, dieses Mozart-Konzert. Und ja, er war mein Modell und meine Idol von immer. Christian Ferras, diese französische Geige, er hat viel mit Karin gespielt und alle diese fantastischen Platten für Deutsche Grammophon gemacht. Er war für mich immer eine der größeren Geiger in der Welt. Sein Ton und seine Präsenz, leider hat
es ist schade, dass er so früh verstorben ist.
Ja, sehr früh. Ich habe nichts über Isaac Stern gesagt, aber in dieser Zeit, wenn ich war 14, 15, Stern war auch in meine Legende Geige. Und ich hatte ihn gehört erstmal im Festival de Montreux in der Schweiz. Ich war 12. Und das ist, weil ich habe gesehen, dass er hat eine Masterclass, er würde eine Masterclass gegeben in Verbier, habe ich wirklich geschrieben, ich möchte das machen, weil das war für mich eine größere Geige in die Welt.
Ja, das glaube ich. Also ich kenne ihn leider auch nicht mehr aus dem Konzert, sondern nur aus Fernsehdokumentationen, aber dachte mir, dieser Mensch hat ein solches Charisma. Ja, wenn er über Musik spricht, das ist phänomenal. Also man ist total wie hypnotisiert.
Ja, und wenn er sagt etwas, er hat so eine Autorität.
Ja.
Er hat mir gesagt, in diesem Unterricht, er hat mir gesagt, du musst, wenn du gehst auf die Bühne, du kannst nicht sagen, hallo, ich bin Renaud Capuçon, ich möchte spielen, aber du musst kommen und sagen, listen to me.
Ja.
Und das ist, aber das ist so wahr, das muss sein, das war ein bisschen eine Exaggeration, das war ein bisschen extrem.
Ja,
aber ich war ein bisschen shy und, aber jetzt, ich verstehe sehr gut, was er hat gesagt.
Gibt es auch außerhalb der Geige Musiker, die dein musikalisches Denken, deine Ästhetik irgendwie beeinflusst haben?
Oh ja, die Jacqueline Dupré, schon erste Note, ich habe gehört, das war Elgar-Konzert und ich war total überrascht. Den Beinbäumen auch, mit all diesen Mozart-Konzert. So viele Leute. Und Giulini, Carlo Maria Giulini, habe ich mit ihm gespielt, wenn ich war 15, in einem jungen Orchester. Ich war letzter Stand von zweiter Geige und wir haben Beethoven 9. gespielt zusammen. In Konzertgebau und in Luzern und in einer Tournee. Und das war wirklich der Anfang von meiner Verliebt für Musik. Davor, ich liebte Musik. Ich war eine Geige. Ich habe viel, ich war sehr seriös mit Konzert und alle diese Kammermusik auch. Aber dann von 16 Jahren alt, nach dieser bitteren Neunte, habe ich gedacht, okay, ich möchte Musik wie Carlo Maria Giulini, wie eine Konsekration. Und das war wirklich eine sehr große Inspiration. Und ich denke, ich dirigiere heute, weil Giulini und Abbado hat mir so viel influenziert.
Kommen wir zu Richard Strauss. Das ist ja ein Komponist, mit dem du auch schon zu deiner Zeit bei Claudio Abbado im Chamber Orchestra of Europe zu tun hattest.
Die Geschichte mit Strauss ist begann sehr, sehr lange Zeit davor. Die erste Noten von Strauss war die Duett Concertino für Kleinet, Fagott und Orchester. Mhm. Und ich habe das gehört in Les Arcs. Ich denke, ich war 12. Diese Musik hat mir wie eine Transzendenz, ich war total begeistert. Ich hatte keine Ahnung, wer war Richard Strauss. Aber diese Musik, das ist die letzte Strauss, wirklich. Und ich erinnere sehr, sehr gut diese Zeit. Dann habe ich viel in die Conservatoire in Paris Metamorphosen gehört und dann gespielt erstmal. Und dann in Berlin mit Abbado in die Gustav Mahler Orchester, dann haben wir zusammen vier letzte Lieder und Tod und Verklärung gespielt und dann mit Ozawa den Heldenleben. Und ich war Solo-Geiger, so diese große Solo war unglaublich schön. Und ich bin so froh und so I'm so happy, dass diese Aufnahme von Salzburg Festival kommt in diese CD. So, es gibt ein Souvenir von diese Konzert mit Ozawa und Gustav Mahler Jugendorchester. Ich war Solo-Geiger fast 30 Jahre davor. Das ist wirklich schön.
Ja, das ist wirklich eine historische Dokumentation schon fast.
Ja, ja. Und ich bin nicht so alt, so es geht.
Ja. Das stimmt. Dann kommen wir doch mal zu deinem aktuellen Strauss-Album, für das du ja verschiedene Werke ausgesucht hast. Also einmal das Violinkonzert, aber dann eben auch Kammermusik und Orchesterwerke. Was war so die Idee für deine Auswahl?
Ja, das ist wirklich die Richard Strauss, ich habe gerade gesagt, mit dieser ersten Discovery, wenn ich war 12, bis heute, das Richard Strauss ist immer dort. In Berlin, wenn ich habe mit Brandis studiert, habe ich dann erstmal ein Konzert, Geigerkonzert gehört, mit einer Aufnahme von Ulf Oelscher und Kempe mit Staatskapelle Dresden.
Ich glaube, das war die erste Aufnahme überhaupt, ne? Habe ich gestern noch nachgelesen. Ich konnte es nicht fassen. Das ist eine Aufnahme von 1975 und das ist die erste Aufnahme von Strauss Violinkonzert, was irgendwie 90 Jahre vorher entstanden ist.
Ja, ja, sehr spät. Aber ich war total verliebt mit diesem zweiten Satz. Und in dieser Zeit, so in 59 in Berlin, habe ich gedacht, ich möchte diese Konzert zu spielen. So habe ich gelernt. Und dann, acht Jahre danach, ich war in Paris und mein Manager hat mir gerufen und gesagt, du hast gesagt, du liebst diese Strauss-Konzert. Is it true? Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein Repertoire. Ja, weil der Wolfgang Savalich hat gefragt, Orchestre de Paris, wenn ein Französisch oder jemand spielt diese Konzert und niemand spielt diese Konzert, so bist du interessiert und thanks to this. Mhm. ich habe zweimal Richard Strauss Konzert gespielt mit Wolfgang Savalich und das war unglaublich schön. Das war ein Traum für mich. Und drei Jahre danach, Savalich hat seine Karriere stoppt und dann ein paar Jahre danach gestorben ist. Meine Geschichte mit Richard Strauss Musik ist lustig, weil seine Stücke waren immer dort und die Sonata habe ich auch immer gespielt für mein erstes Konzert mit Rising Star, wenn ich war 20 Jahre alt. In alle meine sehr wichtige erste Konzert mit Klavier habe ich Richard Strauss Sonata gespielt. Die letzte Stück von ihm Das ich aber nicht so viel gespielt, war der Klavierquartett. Auch ein junges Stück wie Sonata und Concerto. Mhm. Die Sonata ist Opus 18, Geigerkonzert ist Opus 8, so er war 18 Jahre alt. Und den Klavierquartett ist Opus 13, er war vielleicht 20 oder so. Und wenn jemand liebt Strauss wie ich, liebe Richard Strauss Musik, man kann finden in diese jungen Stücke, auch in die Klaviersolostücke, man kann finden den alte Richard Strauss, den mature Richard Strauss. Mhm. Und wenn man hört Heldenleben oder Salome oder Rosenkavalier, es ist schon in die Sonata, manchmal in die Konzert oder in die Quartett. Alles ist dort. Und das ist für mich faszinierend. Und die andere Sache, was sehr komisch für mich ist, dass warum ist dieses Geigerkonzert nie gespielt? Warum alle meine Kollegen spielt nicht? Richard Strauss ist ein unglaublicher Komponist. Man spielt seine Musik für diese Poème symphonique und die Burlesque ist gespielt, Don Quixote ist gespielt. Und Geigerkonzert, ich habe immer gehört, ja, das ist ein junges Stück. Und warum? Das ist nicht, weil das ist ein junges Stück ist, weil das ist ein schlechtes Stück, es ist ein tolles Stück. So, das ist, diese CD ist eine Deklaration d'amour.
Eine Liebeserklärung,
Geige,
ja.
Ja, für einen Komponist. Wer hat viel für Geige geschrieben? So, die Sonata ist vielleicht ja die mehr berühmte Stück. Ja. Es gibt viel, viel fantastische Aufnahmen. Aber ich habe gedacht, das war wichtig, diese Geigerkonzertaufnahme. Und wir haben diese Seance mit Wiener Sinfoniker und Popelka. Und davor, diese Zeit, viele Leute von Orchester haben mir gesagt, aber warum dieses Strauss-Konzert? Ist das sehr schön? Bist du sicher? Und nach der Aufnahme, alle waren komplett begeistert. So, das war meine, it was my goal.
Mhm.
Und das für mich war sehr wichtig auch die Kammermusik, die letzte Stücke, so Metamorphosen. Es gibt zwei Versionen von die Metamorphosen, die große Version für 23 Streicher. Aber man weiß nicht, dass Richard Strauss als zum Anfangen Metamorphosen für Sextett und Double Bass geschrieben. So, er hat angefangen für 7 Instrumente zu schreiben und dann der Paul Sarrer hat ihn gerufen und gesagt, dass er möchte ein Stück für ein Streicherensemble. So, dann Strauss hat für 23 geschrieben und Rudolf Leopold, wann er hat das gefunden, er hat he finished the piece. So, er hat die letzte Tag da. Aber die Musik ist die gleiche, das ist die gleiche Musik, das ist nur eine, es ist toll, weil ich habe viel, viel gemacht, die beiden Versionen. Mhm. Und ich habe gedacht, dass das ist vielleicht schön, in diese Porträt, in diese 3 CD, diese Version zu haben, die Kammermusik-Version. Mhm. Und das war eine Live-Konzert mit meinen sehr liebe Freunde Hagen, so Veronika Clemens und Julia Hagen, Gérard Cosset, Christoph Konks und Alois Posch. Und wir spielen auch diese Capriccio, der Sextett. Mit all diese Stücke gibt es auch diese kleinen, sehr, sehr kleinen, eine Minute und eine halbe Daphne-Etude für Solo-Geiger. Niemand kennt dieses Stück. Ich spiele das oft als Zugabe. Er hat das geschrieben für seine Tochter, glaube ich. Und das ist der Thema von Daphne Oper. Sehr kurz, sehr schön für Solo-Geiger. Und es ist wie eine Clin d'œil, wie eine Ausgabe, ja, Zugabe.
Ist das Strauss-Violinkonzert eigentlich geigentechnisch sehr schwierig? Also wenn man das hört, ich spiele jetzt auch etwas Geige, etwas Viola auch, aber bin da nicht so weit gekommen, dass ich das jetzt ohne weiteres beurteilen könnte. Aber es klingt schon sehr virtuos. Also man hat das Gefühl, das Konzert beginnt gleich bei 100% energetisch.
Ja, 120%.
Ja. Oder 120, ja.
Nee, das ist sehr, sehr virtuos geschrieben. Das ist eine typisch romantisch Konzert wie Bruch nach Mendelssohn oder so. Und mit einem sehr lyrischen zweiten Satz, mit seinem lieblingster Instrument Solo Horn, wer spielt ein sehr schönes Duo mit der Geige. Und ein letzter Satz auch sehr, sehr virtuos, ein bisschen Lawinowski oder so. Das ist wirklich ein tolles Stück und ich hoffe, dass mehr, ich hoffe, es werde mehr in der Repertoire sein. Das muss ein Konzert von die große Repertoire von die Geige sein.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich auch ein Problem in unserem Konzertleben, dass wir so eine Monokultur haben. Ja? Also sowohl für Geige als auch für Klavier hat man das Gefühl, dass es 10 Stücke gibt, die immer wieder gespielt werden und viele andere Sachen werden nicht gespielt. Ja,
ja und, es ist wahr. Zum Beispiel Korngold-Geige-Konzert war nicht so viel gespielt 20 Jahre davor. Ich erinnere, wenn ich habe das Stück mit Berlin Philharmonik gespielt in 2002 mit Bernard Haitink, das war normalerweise Gil Shaham, aber er hat Jazz cancelled, so I replaced him. Und das war die erste Aufführung von Berlin Philharmonik mit diesem Stück. Berlin Philharmonik hat nie nach vor 2002 Korngold-Konzert gespielt. Das ist unglaublich. Das ist fast mehr als 50 Jahre danach. Das ist total im Repertoire und jede Orchester und jede Geige hat dieses Stück im Repertoire. Aber 20 Jahre davor, das waren nur ein paar Aufnahmen, Heifetz und Ulfölscher, normal, ja. Und Gil Shaham, vielleicht 3 oder 4 oder 10 Aufnahmen und heute 50. So, jetzt Korngold ist total im Repertoire. But was ist für Goldmark? Goldmark Concerto ist ein Traum. Ich spiele diese Stück schon 15 Jahre jetzt. Aber das ist nie gefragt. Jedes Mal ich sage, kann ich vielleicht Goldmark Konzert spielen? Und ich sage, ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, das ist fantastisch. Die Aufnahme von Milstein ist ein Traum. Es gibt diese Mode, diese Fashion. 50 Jahre davor, Wieniawski-Konzert war gespielt immer. Und heute nie. Und es gibt noch so viele Sachen, so viele Stücke, dass wir spielen nicht. Und ich habe noch viel Projekte. Keine Angst.
Ja, denn ich meine, auf die Dauer ist es ja wirklich, wenn man immer nur Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Tschaikowski spielt, also natürlich sind das alles geniale Werke, aber es ist doch wichtig, auch mal etwas anderes zu spielen und eine andere Inspiration zu
bekommen. Es gibt fantastische Stücke von Respighi, der Busoni-Konzert ist prima Stück. Es gibt so viele Sachen, so viele Stücke. Der Hindemith-Konzert ist ein Traum, nie gespielt.
Ja. Stravinsky ist auch jetzt erst wieder entdeckt worden.
Ja, Stravinsky ist jetzt im Repertoire. Es ist viel mehr gespielt. Aber zum Beispiel Delius Concerto ist nie gespielt. Elgar ist jetzt im Repertoire von vielen Geiger. Schönberg auch, Gott sei Dank. Aber 20 Jahre davor, niemand hat Schönberg gespielt. Das war nur eine Konzert für Spezialist von dieser Musik.
Ja.
Und jetzt, das ist total im Repertoire. So, das ist sehr interessant.
Vielleicht ist der Grund, weil Heifetz gesagt hat, dieses Konzert ist unspielbar. Und wenn ein genialer Virtuose wie Heifetz sagt, ein Konzert ist unspielbar, dann denken die anderen Geiger, dann kann man das nicht spielen.
Aber muss ich sagen, ich habe Schönberg-Konzert letztes Jahr gelernt und gespielt. Und das ist wirklich die schwere Stück, ich habe gespielt und geübt in meinem ganzen Leben. Das ist unglaublich schwer. So, Heifetz war, ja.
Er hat recht, ja. Ja, Renaud, wenn du einen historischen Komponisten treffen könntest auf einen Café oder ein Bier, mit wem würdest du dich gerne mal treffen?
Brahms.
Aha.
Ja, wenn nur eine, Brahms. Ja. Wenn drei, dann Beethoven und Bach.
Was fasziniert dich so an Brahms als Persönlichkeit? Oder?
Ich liebe jede Note von seiner Musik. Ich habe ein Gefühl, dass Brahms ist ein Bruder. das ist nicht prätentiös, aber nur weil seine Musik ist total in mein Blatt. Das ist, ich denke, die ersten Noten, die ich habe gehört, wenn ich war sehr, sehr jung, war Brahms und Schubert, Kammermusik. Und für mich, ich habe eine Faszination für seine Musik und vielleicht manchmal, es ist besser, nicht zu treffen, die Leute, verstehst du, was ich meine? Manchmal, wenn du hast eine Passion für einen Akteur und dann du hast ein Treffen und das ist nicht so schön, dann das ist, sometimes it's terrible. Because the disappointment.
Das ist isolierend, ja, enttäuschend, ja.
Aber wenn, für diese Frage, ja, Brahms, Beethoven auch, weil ich möchte ein bisschen mehr wissen. Aber ich habe die Chance, viele moderne Musik zu spielen und viele Premiere zu spielen mit Du Sapin und mit Du Tilleux. Jeden Jahr mache ich 2 oder 3 Weltpremiere. Und das ist immer sehr interessant, Frage zu you know, to be able to ask the composer some questions. Und manchmal, das ist toll, weil die Frage sind nicht, was wir denken. Ich gebe ein Beispiel. Mit Du Sapin habe ich gefragt, er war mit mir und mit seinem fantastischen Konzert. Ich hatte ein paar Fragen und ja, zum Beispiel diese Note, ja, was denkst du? Ja, diese Note ist nicht so wichtig, aber und dieser Akzent, nein, der Akzent ist okay, du machst, wie du willst, aber du hast nicht die Phrase gemacht und das ist wichtig. Und mit dieser Leute, mit diesem Komponist, habe ich viel gelernt mit dem Tod. Jetzt, wenn ich spiele Mozart, Bach, Schumann, Brahms, ich habe ein mehr, ich fühle mehr frei als davor. Schon, ich habe mir diese Alive Composers treffen.
Ja, also ich meine, das ist ja immer hochinteressant. Ne? Man beschäftigt sich mit einem Stück und hat eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie das sein soll. Und dann trifft man eben den Schöpfer, den Kreator dieses Werkes und der hat eine völlig andere Idee von seinem Stück. Ja? Ja. Und interessant ist es natürlich dann, wenn Komponisten auch bereit sind, die Ideen von Interpreten aufzunehmen. Ich habe da wirklich ein hochinteressantes Beispiel zu meiner eigenen Hochschulzeit erlebt. Und zwar war da der Komponist Karl-Heinz Stockhausen bei uns an der Hochschule. Wow. Der hat das Stück Kontakte unterrichtet für Klavier, Elektronik und Schlagzeug. Und der Pianist war auch ein Studienkollege, Freund von mir. Der war recht selbstbewusst, sehr intellektuell reflektiert auch. Und er hat dann zu Beginn der Probe eine Frage gestellt. Entschuldigung, in Takt 5 würde ich diese Stelle gerne so spielen. Kann ich das machen? Und Stockhausen sagte, ja, dann spielen Sie doch mal, wie Sie sich das vorstellen. Und er hat das gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch schön. Das können Sie gerne so machen, das passt, ja. Und Stockhausen hat ja dieses Image, dass er so eine unglaublich autoritäre Figur auch war, die sich selbst schon auch wichtig genommen hat. Ja, und man denkt immer, was er geschrieben hat, das darf nicht verändert werden. Und er war viel offener und viel kommunikativer, was solche Details anging, als viele Leute glauben. Also das war für mich ein großartiges Erlebnis.
Ja, ich hatte die Chance, mit Wolfgang Rehm viel zu arbeiten und er hat für mich ein fantastisches Konzert geschrieben und er war auch so frei mit seiner Intention und Henri Dutilleux auch. So, ja, das ist immer sehr interessant.
Wenn du historische Musiker treffen könntest, um mit ihnen Klaviertrio zu spielen, mit wem könntest du dir das vorstellen?
Arthur Rubinstein, glaube ich. Arthur Rubinstein, vielleicht Cortot auch, weil Cortot war wirklich eine unglaubliche Pianist in die junge Zeit. Wenn er hat diese Trio mit Casals und Thibaut, wenn er war 20 Jahren, nicht die alte Cortot, aber die junge Cortot. Ja. Aber wenn nur ein, dann Rubinstein. Ja.
Und als Cellist dann auch Casals oder?
Na klar.
Ja,
wirklich.
Ja, 100%.
Und auch Fournier, weil den Pierre Fournier, der französische, fantastische Cellist, wirklich Fournier und Casals, ja.
Und welches Stück würdest du gerne in dieser Besetzung spielen?
Dann vielleicht Schubert Trio Nummer 1 und Brahms Trio Nummer 2.
Ah ja, schöne Kombination.
Ja, sehr schön.
Gibt es Werke eines selten gespielten Komponisten aus der Tradition, die du gerne einmal aufnehmen würdest oder gerne im Konzert spielen würdest?
Ja, es gibt viele Sachen. Ich möchte lernen den Hindemith-Konzert zum Beispiel, den Bloch-Konzert auch. Es gibt so viel, so viel. Ich habe eine Liste. Und ich muss sagen, dass die Liste, ich habe die Liste gemacht 20 Jahre davor und ich habe viel, viel gemacht. Von Strauss nach Respighi, Busoni. Ich habe fast Reger gespielt, aber das hat nicht funktioniert am Ende. Aber es gibt noch viele Sachen. Schostakowitsch Nummer 2, ich möchte wirklich lernen. Ich hatte lange Zeit nie Prokofiev Nummer 2 gespielt und habe ich letztes Jahr erstmal gespielt. Das war wirklich eine tolle Experience. Ich möchte mehr spielen die Schumann Fantasie. Ich denke, das ist ein fantastisches Stück. Und es ist schwer zu programmen, weil es ist nur 15 Minuten. Und es ist nicht einfach. Man muss mit ein anderes Stück zusammen zu spielen. Aber es gibt noch viel, viel Sachen.
Ja, ich sehe schon, du hast viele Stücke schon auf der Liste. Was machst du denn, wenn du gerade nicht mit Musik beschäftigt bist?
Ich schlafe. Nee, ich schlafe, aber nicht immer. Ich habe gelernt, mit meiner Frau nichts zu tun manchmal. Das war so, wir haben getroffen 17 Jahre davor und erste Sommer zusammen in diese Ferien. Ich habe gesagt, so was machen wir? Und sie hat gesagt, nichts, das ist Ferien. das war für mich eine Revelation. Wir machen nichts. Aber ich liebe in meinem Sommerhaus in die Alpi in Provence zu sein und keinen Plan zu machen, nur Musik zu hören, spazieren, treffen mit Freunden, Zigarre rauchen, nur nicht ein für mich, wenn ein Tag ohne Flughafen und ohne Zug, und das ist schon etwas, weil ich spiele viel und bin ich sehr oft auf dem Weg. Und ich liebe einen ganzen Abend mit Freunden zu eine schöne Abend essen und dann sprechen und sehr einfache Sachen.
Einfach, aber sehr angenehm. Ja.
Und lesen, klar, lesen und so. Aber ja, einfach und something which brings inspiration. So. Und dann, wenn ich zurück zum normales Leben von Konzert und Aufnahme, dann bin ich total gespannt und total in perfekt gesund und kann ich besser spielen.
Ich habe dich gehört mit dem DSO. Das war dieses besondere Doppelkonzert für Geige und Horn.
Schönes Stück, oder?
Das war auch ein wunderbares Stück.
Ich liebe dieses Stück. Das war meine Idee. Niemand könnte die. Und ich denke, das muss auf Aufnahme sein.
Ja, das sollte aufgenommen werden. Ja. Ich hab jetzt den Namen der Komponistin gar nicht mehr präsent, muss ich gestehen. Das ist eine britische Komponistin war das.
Ethel Smyth.
Ethel Smyth, die ja jetzt auch für ihre Opern wieder entdeckt wird.
Exakt, ja.
Ja, lieber Renaud, dann danke ich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Vielen, vielen Dank und alles Gute.
Auch alles Gute dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Rondo-Podcast mit dem Geiger Renaud Capuçon. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder wenn ihr auch ein Like da lasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer.